Erst im Frühjahr dieses Jahres hat das Georg-Kolbe-Museum den sechs Erben eine Skulptur restituiert, denn sie ist eindeutig Nazi-Raubkunst gewesen. Und nun kommt das Ganze unter den Hammer. Die Rede ist von Kolbes Tänzerinnenbrunnen, der fast 50 Jahre lang im Garten des Kolbe-Museums stand. Das Auktionshaus Villa Griesebach schätzt das Werk von Kolbe auf 1 bis 1,5 Millionen Euro. Und über die Bedeutung und die wechselhafte Geschichte des Brunnens möchte ich nun mit Mario von Lüttichau sprechen. Er ist Kunsthistoriker und Provenienzforscher und arbeitet als wissenschaftlicher Berater bei der Villa Griesebach. Ich grüße Sie auf Radio 3. Hallo.
Guten Tag.
Wie groß war denn grundsätzlich das Interesse bei der Vorbesichtigung im Vorfeld der heutigen Versteigerung für den Tänzerinnenbrunnen von Georg Kolbe?
Überraschend groß. Es war natürlich auch ein tolles Wetter, muss man sagen. Jeden Tag Sonnenschein, es war nicht zu warm. Und es war so eine Art Pilgerort geworden. Und wir hatten es eigentlich so erwartet. Jedenfalls waren sehr viele Menschen, die in dem Garten sich versammelt haben. Manche haben die Gelegenheit genutzt, sich auf ein kleines Stühlchen zu setzen und haben von dem Brunnen meditiert. Und wenn dann so ein Schwung weg war, waren noch 2, 3 Gäste da, die sich dann damit beschäftigten. Also ich fand das sehr beglückend, ehrlich gesagt. Und man hat das Gefühl gehabt, der Brunnen hat nochmal ganz andere Menschen begeistert.
Ja, hat offenbar nochmal eine Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Ganz sicher, ganz sicher.
Ja. In der Ankündigung zur Auktion, da wird der Tänzerinnenbrunnen beschrieben als eines der eindrucksvollsten und bewegendsten Werke der klassischen Moderne. Was zeichnet für Sie das Werk von Kolbe aus in diesem Fall?
Es ist sicher ein Höhepunkt im Werk von Kolbe, Anfang der 20er Jahre entstanden. Und es gibt ja so, wie soll ich sagen, so bedeutende Werke, die plötzlich aus einem Zusammenkunft von zwei Menschen entstehen können. Es ist ja so, dass Kolbe ja ein Superstar hier in Berlin war, ein Bildhauer, der schon sehr früh 1905 von Paul Kassierer, dem Kunsthändler, entdeckt wurde, er ihn auch unter seine Fittiche genommen hat und er dann zum Beispiel 1912 eine ähnliche Figur schon an die Nationalgalerie verkaufen konnte. Damals war Direktor Justi. Und das ist die eine Hälfte der Geschichte. Und die andere Hälfte der Geschichte ist, dass ein sehr starker, kunstinteressierter Mann, der mit Liebermann befreundet ist, der Liebermann gesammelt hat, andere Kunstwerke gesammelt hat in seiner Villa, dass er für sein neu gebautes Haus eben einen Brunnen sucht, beziehungsweise er entdeckt diese Figur noch aus Gips in der Akademieausstellung 1922 im Frühjahr und die kommen zusammen und da kommt ein Berliner Sammler und mit einem Berliner Bildhauer zusammen und sie kreieren dann eben diese wunderbare Figur.
Genau, das war 1922 und die Rede ist von Heinrich Stahl, Sammler und dann auch Vorsitzender der Berliner jüdischen Gemeinde.
Genau.
Während des Nationalsamsozialismus musste Stahl das Haus St. Brunnen 1941 verkaufen. Er wurde deportiert ins Ghetto Theresienstadt, überlebte den Holocaust nicht. Wie kam das Museum dann in den Besitz des Brunnens?
Ja, er ist, wie gesagt, nach Theresienstadt gekommen, ist dort gestorben und hat dann, was auch eigentlich ein begleitet, traurig macht, beziehungsweise auch wieder sieht, was er für ein toller Mensch gewesen ist, der sich um seine Mitmenschen gekümmert hat. Und für ihn war wichtiger, dies zu tun, Charity zu betreiben, als irgendwelche Ämter zu übernehmen, obwohl das ja ein sehr hohes Amt war. Und dasselbe hat er dann auch in Theresienstadt sogleich gemacht und ist dort dann eben an Lungenentzündung gestorben. Ja, er musste das verkaufen an ein bulgarischer Konsul, Dimanov der Name, bereit erklärt und hat es 1941 erworben und dann bewohnt mit dem Brunnen, das Haus und den Brunnen. Das Haus war leer. Und dann passiert etwas, das wahrscheinlich Herr Dimanov nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges vielleicht gar nicht mehr so schön fand, in Berlin zu bleiben und hat sich dann nach Madrid aufgemacht und hat die Bronze mitgenommen, also die Tänzerin. Den Sockel hat er in Berlin belassen und das kann man auch wiederum verstehen, weil es ja viel leichter zu transportieren ist. Wie wir jetzt wissen, wiegt alleine der Sockel 2,5 Tonnen. Also das ist ja schon mal ein Wort. Die Bronze war wahrscheinlich leichter zu transportieren. Jedenfalls ist sie dann dort und etwa 1978 wird bekannt, dass die Erben die Figur eventuell veräußern könnten, würden. Und haben dann Kontakt zum Museum aufgenommen, zum Kolbe-Museum. Und so ist der Weg dann gegangen, dass es zurückgeführt wurde.
Und erst
Aber
jetzt
kommt das Spannende, jetzt kommt das Spannende. Man hatte ja nicht gewusst, wo der Sockel geblieben ist. Und damals hat dann eben Ursel Berger, die junge Direktorin, einen Aufruf gemacht. Da gibt es auch einen wunderbaren Ausschnitt davon. Und dann hat eine Dame angerufen, ja, ich schaue jeden Tag auf diesen Sockel. Und der Sockel war von dem ursprünglichen Ort in ein, nennen wir es mal, Seniorenwohnheimkomplex verbracht worden und war dort aufgestellt worden. Und die Dame guckte da jeden Tag drauf und so ist es zusammengekommen. Also nur einer Zufall. Wunderbar.
Ja. Erst jetzt allerdings wurde das Werk an die Erben restituiert. Das ist noch gar nicht lange her, Anfang des Jahres. Wir haben darüber auf Radio 3 auch berichtet. Mhm. Und jetzt hat die Villa Griesebach den Wert zwischen 1 und 1,5 Millionen geschätzt. Das Museum hat den Brunnen 1978 für 120.000 deutsche Mark gekauft. Vielleicht einfach mal das zur Wertsteigerung und was das eigentlich bedeuten könnte. An wen könnte denn die Skulptur mit der Auktion gehen? Möglicherweise ja auch ins Ausland oder vielleicht an jemanden, der den Brunnen vielleicht dem Museum übergibt als Leihgabe oder sogar in Form einer Schenkung. Gibt es da Spekulationen?
Also die Spekulationen gibt es natürlich und ich habe ja Führung gemacht zu dem Brunnen und wir hatten jetzt neulich auch einen sehr netten Abend mit Hermann Simon, der über Heinrich Stahl überhaupt geforscht hat und die ersten, ich will sagen, Geschichten über ihn oder über sein Leben 1993 schon
veröffentlicht hat. Historiker und langjähriger Leiter der Zentrumstiftung Judaicum.
Und das war ein bewegender Abend und da sind natürlich viele Menschen auch auf uns zugekommen und gefragt, ja, was passiert denn nun? Also das ist ja immer so, ich habe leider keine Glaskugel, um da reinzugucken und das sofort zu beschreiben. Es gibt großes Interesse, das ist einfach auf der Natur der Sache. Viele Menschen interessieren sich eigentlich auch für das Schicksal dieses Brunnens, sie interessieren sich für die Arbeit. Sie gehört sicher zu dem ganz Großen, was Kolbe geschaffen hat. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wer traut sich und wer möchte es haben? Es ist nicht einfach etwas, was man sich aufstellen kann, so wie letztens, wo wir ja den Weltrekord geschaffen haben mit einer Stadtwelt von Kolbe oder man kann es nicht einfach irgendwo hin transportieren. Es braucht schon etwas Raum und es müsste natürlich etwas mit Garten sein, mit Park sein, vielleicht öffentlich, vielleicht privat. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau. Wir wissen auch nicht, ob darunter jemand ist, der sagt, ja, also ich würde es gerne für Berlin erhalten und ans Kolbe-Museum zurückgeben beziehungsweise dort wieder aufstellen. Das sind alles so Dinge, die natürlich will ich auch gar nicht unterstützen, irgendwelche es spukt natürlich rum. Viele Gedanken sind um diesen Brunnen herum.
Wir werden es wahrscheinlich nach der Auktion dann etwas genauer wissen.
Ja,
so
natürlich.
Sieht's aus.
Ja, klar.
Aber sollte er die Stadt verlassen, selbst dann, es gibt eine Vorfigur in der Alten Nationalgalerie, viele Zeichnungen, Fotos, Modelle im Kolbe-Museum selbst. Genau. Und das Kolbe-Museum hat auch angekündigt an die Geschichte des Brunnens, zu dem es bereits eine kleine Sonderausstellung gibt, weiterhin in seinen Räumlichkeiten zu erinnern.
Ja, genau. Und es gibt auch ein Buch dazu, nicht? Das ist ja informativ und das hat die jetzige Direktorin, Frau Dr. Reinhardt, geschrieben, beziehungsweise zusammengetragen mit weiteren Wissenschaftlern. Also das ist eine lohnende Publikation und es ist einfach das Tolle an diesem, oder sagen wir das Faszinierende, aber auch das Schicksal ist natürlich faszinierend von diesem Brunnen, dass er wieder zusammengefunden hat und dass selbst so etwas wie ein Zweiter Weltkrieg ihm nichts antun konnte. Es ist natürlich auch eine wunderbare Geschichte und es ist eben eine Berliner Geschichte. Deswegen ist natürlich auch in meiner Seele sozusagen, in meiner Brust, ist natürlich auch der Wunsch, dass es dann eben hier bleibt oder zumindest im Umfeld.
Kolbes Tänzerinnenbrunnen. Heute Abend also kommt er unter den Hammer. Über das Werk und seine Geschichte habe ich mit dem Kunsthistoriker und Provenienzforscher Mario von Lüttichau auf Radio 3 gesprochen. Er arbeitet als wissenschaftlicher Berater bei der Villa Griesebach. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Gleichfalls.
Auf Wiedersehen.